HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wir haben heute eine Sondersendung, die hat zu tun mit Dr. Angela Merkels Satz: Wir schaffen das. Vor einem Jahr können sich wahrscheinlich viele, viele noch von uns erinnern an die ganzen Szenen, die sich abgespielt haben, international, aber natürlich auch bei uns auf unseren deutschen Bahnhöfen, als müde, erschöpfte, traumatisierte Flüchtlinge aus den Zügen stiegen und von uns Deutschen mit Geschenken, Blumen begrüßt worden. Und wir wollen Bilanz ziehen nach diesem einen Jahr und wollen mal wissen, wie geht's uns denn eigentlich nach diesem ja fast schon historischen Satz?
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das,
sagt Frau Merkel. Und ich bin gespannt, ob das unsere Gesprächspartner heute auch so sehen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Sido featuring Andreas Burani. Ja, wenn man abhebt wie die beiden, dann sieht man eben keine Grenzen. Dann spielt die Farbe der Haut keine Rolle. Und wir sind alle kleine Punkte auf diesem Planeten. Und wir haben heute eine Sondersendung. Wir wollen Bilanz ziehen nach dem Satz von Frau Dr. Merkel. Wir schaffen das. Das hat ja die Kanzlerin verkündet vor einem Jahr. Wollen wir sehen, was haben wir erreicht? Wo kann vielleicht noch etwas getan werden? Und mein erster Gesprächspartner ist Dr. Vogel. Und ich schicke schon mal einen Gruß nach Berlin. Guten Morgen.
Ja, hallo Frau Schäfer. Sie dürfen auch Kapitän Vogel sagen.
Ja, genau. Moin, moin.
Moin, moin.
Genau. Wir sprechen jetzt über das Wasser, denn viele der Flüchtlinge kommen ja über das Wasser. Viele von uns, von unseren HR3-Hörern, haben ja vielleicht die Ferien am Meer verbracht. Aber es ist eben auch mit der größte Friedhof der Welt. Mehr als 3000 Menschen verloren allein 2016 ihr Leben bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Und Sie, Kapitän Vogel, sind einer derjenigen, die sich dafür einsetzen, dass Flüchtlinge eben lebend Europa erreichen, dass sie es sicher erreichen. Und das machen sie mit ihrer Organisation SOS Mediterranee. Sie retten Schiffsbrüchige und waren erst vergangene Woche wieder in Sizilien und haben vor der sizilianischen Küste 550 oder 551 Menschen retten können.
Ja.
Was sehen Sie, was hören Sie, was riechen Sie, was wir nicht mitbekommen, wenn wir vor dem Fernseher die Bilder verfolgen?
Wenn wir die Menschen in ihren Booten treffen, dann fühlen wir die Angst. Wir fühlen, wie diese Menschen zittern. Und wir nehmen sie an der Hand und geben ihnen eine Rettungsweste, geben ihnen zu trinken und holen sie dann in kleinen Gruppen herüber auf unsere Rettungsboote und bringen sie dann zu uns an Bord. Das ist jedes Mal eine erschütternde Erfahrung.
Und es sind ja häufig die ersten Berührungen seit Wochen nach einer oft traumatischen Flucht unter großen Gefahren. Fangen die Menschen gleich an zu sprechen? Gibt es Tränen oder passiert das Ganze eher schweigend?
Also die Menschen schreien, weil sie auf die Boote wollen. Manchmal kämpfen sie darum, als Erste auf die Boote zu kommen. Wir müssen sie beruhigen. Das ist das Allererste. Es sind Männer, Frauen und Kinder, sogar Säuglinge auf den Booten, vollkommen ungeschützt, keine Rettungswesten auf dem offenen Meer. Manche nur wenige Stunden, manche schon länger unterwegs. Das ist jedes Mal sehr erschütternd. Wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende ein großes Holzboot mit 430 Menschen. Die sind auch unter Deck gewesen und wir wussten bis zum letzten Moment, bis wir selbst dann an Bord gehen konnten, wussten wir nicht, ob sich unten im Boot nicht vielleicht Dutzende Tote finden würden. Zum Glück haben alle überlebt.
Das sind ja die Plätze, die am wenigsten kosten, die unten im Boot sind, dort, wo am wenigsten Sauerstoff dann eben auch ist. Wie finden Sie denn die Boote? Was für eine Ausstattung haben Sie mit SOS Mediterranee?
Wir finden die Boote in der Regel durch Hinweise der Rettungsleitstelle in Rom. Wir sind ja nicht das einzige Rettungsschiff dort unten und die Rettungsleitstelle in Rom, also die Küstenwache in Rom, die das Seegebiet vor der libyschen Küste mit überwacht, weil die libysche Küstenwache das gar nicht kann. Mhm. In Libyen ist der Staat zersplittert und die Küstenwache funktioniert faktisch nicht.
Ein Failed State könnte man auch
ja,
klar
man
sagen,
könnte sagen, ein gescheiterter Staat. Die Rettungsleitstelle in Rom organisiert die Rettung und gibt uns Hinweise, gibt uns die Positionen an, wo wir hinfahren sollen. Wir suchen aber auch selbst und wir haben auch immer wieder Boote gefunden, von denen gar kein Bericht war oder mit einer falschen Positionsangabe. Das heißt, wir gehen Ausguck, wir beobachten das Radar, wir fahren Suchkurse. Vor einigen Wochen haben wir mitten in der Nacht ein Boot gefunden, von dem keiner vorher wusste.
Also es gibt eben auch keine Hinweise, wann verlässt ein Boot die Grenze zum Beispiel in Libyen, um nach Europa überzusetzen. Was wird denn den Flüchtlingen gesagt? Was erfahren sie von den Menschen, was ihnen gesagt wird, wie weit die Strecke sein würde, auf die sie sich begeben? Immer noch und immer wieder, seit Monaten, seit Jahren schon.
Das ist ganz unterschiedlich, was die Flüchtlinge erzählen und auch ganz unterschiedlich, was sie wissen. Viele, die allermeisten kennen das Meer überhaupt nicht. Die haben keine Vorstellung davon, auf was sie sich dort einlassen. Aber sie haben auch keine Wahl. Wenn sie einmal aus einem der Subsahara-Länder, also jenseits der Sahara, aus einem der Länder jenseits der Sahara kommen und nach Libyen gekommen sind, dann sind sie dort praktisch gefangen. Und sie haben nicht mehr die Wahl, in ihr Land zurückzugehen, sondern sie haben nur noch die Möglichkeit, irgendwie das Geld zusammenzubekommen für ein solches Boot und sich dann auf das Meer zu wagen. Ich habe ein Erlebnis gehabt, als wir mit dem Rettungsschiff in Lampedusa angekommen sind, mit der ersten Gruppe. Da schaute ein Flüchtling zurück auf das Meer und sagte, what a big river, was für ein großer Fluss, weil er gar kein Wort hatte für das Meer.
Das heißt, wir wissen ja alle, 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Nur einige wenige kommen davon ja in Europa an. Für Europa war es in den letzten Monaten eine schwierige Zeit, eine politische schwierige Zeit mit all den politischen Diskussionen, die ja auch geführt werden. Sie sind, Kapitän Vogel, der Mann, der wirklich vor Ort praktische Hilfe leistet. Was würden Sie denn sagen? Wie hat Sie dieses letzte Jahr verändert?
Also sicherlich von Grund auf, weil wir seitdem wir konkret dort unten retten, spüren, in was für einer Not diese Flüchtlinge sind, die aus Libyen kommen. Libyen, das haben wir verstanden, das haben wir gelernt, das haben wir von vielen Flüchtlingen erzählt bekommen, ist wie ein riesiges Gefängnis für diese Menschen. Menschen werden dort gefoltert und willkürlich umgebracht, um die anderen zu erschrecken oder einfach aus Leichtfertigkeit. Libyen ist ganz schrecklich für diese Menschen und es kann nicht sein, dass diese Menschen dort so bleiben. Das heißt, wir retten sie, weil sie in Seenot sind, aber wir retten sie auch aus diesem Gefängnis heraus.
Und wissen Sie, wenn Sie auf das Boot steigen, wenn dort Mütter mit ihren Babys auf den Armen sind, wissen Sie, dass es sein kann, dass Sie Europa nicht erreicht werden?
Natürlich. Also sobald wir diese Menschen retten, wissen wir, dass wir sie nach Europa bringen können, zum Glück. Aber diese Menschen wissen das vorher nicht. Die können das nicht wissen. Die riskieren alles.
Da müssen wir gleich mal klären, lieber Captain Vogel, was passiert denn dann, wenn die SOS Mediterranee die Menschen entgegennimmt? Ja, und wie sind die weiteren Schritte? Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast des Tages sind. Captain Klaus Vogel war, glaube ich, in den letzten Jahren genauso viel an See wie auf Land. Moin, moin, momentan aber in die Hauptstadt. Dort stehen Sie uns heute zur Verfügung, lieber Kapitän Vogel, für unsere Sondersendung Flüchtlinge. Ein Jahr danach. Wir schauen mal, was eigentlich geschehen ist, wie das vielleicht auch unser Land verändert hat. Sie sind auf der SOS Mediterranee, auf dem Schiff Aquarius. Und wir wissen ja mittlerweile, an die 230.000 Flüchtlinge haben versucht, die Mittelmeerroute im ersten Halbjahr 2016 zu nehmen nach Europa. Sie retten mit der SOS Mediterranee schiffsbrüchige Flüchtlinge auf diesem Weg über das Wasser, waren in der letzten Woche wieder vor der sizilianischen Küste und haben 551 Menschenleben retten können. Sie sind eine engagierte Person. Viele schauen ja zu, aber Sie haben tatsächlich Ihr Leben verändert. Herr Vogel, was haben Sie ruhen lassen?
Ja, ich habe meinen Beruf als Containerschiffskapitän erst einmal beiseite gelegt und habe gefunden, dass auch wir Seeleute etwas tun müssen. Und mit dem, was ich kann, was ich gelernt habe, konnte ich ein Schiff organisieren. Wenn man so will, eine kleine Reederei gründen. Also Unterstützung in Deutschland, Frankreich, Italien suchen und finden für eine europäische Organisation zur Seenotrettung im Mittelmeer.
Also das muss man sagen, es ist ein europäisches Projekt. Sie sind kein Einzelkämpfer. An Bord sind natürlich Ärzte, es ist SAR-Personal dran, eine seemännische Besatzung natürlich auch. Wie finanziert sich denn SOS Mediterranee? Es kann ja sein, dass uns jemand zuhört und sagt, okay, ich habe kein Kapitänspatent, aber ich würde allen gerne helfen, die so eine Arbeit leisten.
Ja, also in der Tat finanzieren wir uns ausschließlich durch Spenden und die werden auch weiterhin dringend gebraucht. Jede Hilfe zählt und mit unserem Schiff, das pro Tag mit allem zusammen 11.000 Euro kostet, also nicht billig, ist es ein großes seegängiges Schiff, 77 Meter lang, das viele Jahre im Nordatlantik im Einsatz war. Mit diesem Schiff können wir die Menschen auch wirklich an Bord nehmen, wir können sie betreuen, wir haben Ärzte ohne Grenzen als Partner an Bord, die dort die medizinische Betreuung machen und wir können sie dann auch sicher in den Hafen in Italien bringen, den uns die Rettungsleitstelle anweist.
Viele Bürger schütteln den Kopf und sagen, das ist einfach nicht machbar, die Aufgabe ist zu groß, wir schaffen das nicht. Sie haben Ihr Leben nun auch Ihr Berufliches verändert, wie Sie uns gerade erzählt haben. Unterstützen Sie den Satz der Bundeskanzlerin, wir schaffen das? Oder sind Sie zögerlich?
Nein, ich bin nicht zögerlich. Also ich war erleichtert, als ich diesen Satz endlich gehört habe. Wir schaffen das. Das ist ja kein Statement, das alle unterschreiben und dann ist es auch schon getan, sondern das ist einfach ein Aufruf zum gemeinsamen Mut und zum Anpacken, den wir zu dem Zeitpunkt im vergangenen Jahr auch dringend gebraucht haben. Wir schaffen das, wenn wir unser Herz und unsere Grenzen offen halten für die Menschen, die in Not sind. Ja, wir schaffen das.
Was sagen Sie denn den kritischen Stimmen?
Denen sagen wir, dass sie mitkommen sollen und das Leid dieser Menschen erleben sollen. Wir haben Menschen gehabt an Bord. Wir hatten Besatzungsmitglieder, einen Erstoffizier aus der Ukraine, der war ganz skeptisch, ganz ablehnend. Der sagte, wo sollen wir denn hin mit diesen Menschen? Und vielleicht sind das Terroristen. Wenn die ansteckende Krankheiten haben. Nach den ersten 3, 4, 5 Rettungen ist er verwandelt und er ist jetzt wieder an Bord gekommen und wir haben uns umarmt und wir machen das gemeinsam. Man ändert sich, wenn man anpackt und wenn man den Menschen wirklich hilft und versteht, in welcher Not sie sind.
Gab es irgendwann einen Punkt, wo Sie gesagt haben, auch ich stoße an meine Grenzen, auch ich kann nicht mehr?
Ja, absolut. Diese Grenzen gibt es. Das ist einfach unsere Kraft, was wir als Einzelner schaffen, das ist natürlich begrenzt. Aber gemeinsam schaffen wir viel mehr. Und ich kann auch mich ablösen lassen. Ich habe schon längst genug Mitstreiter. Selbst wenn ich nicht mehr könnte, würden andere weitermachen. Das ist mehr als einer alleine schaffen muss. Und gemeinsam ist das zu tun, ist das zu schaffen.
Also Sie sind offen für Spenden, Sie sind offen für Manpower. Ja, wenn jemand Lust hat, SOS Mediterranee zu unterstützen. Nun waren viele Menschen in diesem Sommer auch am Mittelmeer. Nicht in Ihrer Funktion, wie Sie, Kapitän Vogel, sondern einfach nur als Urlauber. Haben die Ereignisse der letzten Monate Ihren Blick auf das Meer, auf das Wasser eigentlich verändert?
Ja, schon. Wenn ich das Meer sehe, dann ist mir noch bewusster als vorher, was ich in Stürmen und in Unwettern auf der Hohen See schon immer wieder erfahren habe, dass das Meer selber kein Herz und keine Seele hat. Das Meer verschlingt die Menschen auch. Und menschlich wird das Meer nur, indem wir Menschen dort sind. Also indem wir zivile Menschen dort sind und da mit dem, was wir können, denen, die in Not sind, helfen.
Sie haben es ja auch noch mal ganz klar gesagt, politische Lösungen brauchen eben Zeit. Die haben wir aber eben nicht immer, gerade in Ihrer Position, wenn Sie als Captain vor den Booten sind und die Menschen um ihr Leben schreien und Sie an Bord holen, weil eben Menschen sterben, weil wir nicht so schnell handeln, wie wir eigentlich handeln könnten. Vielleicht ganz kurz zum Schluss, was müsste denn von Ihrer Seite politisch noch geschehen?
Ja, also wir sind keine Politiker, aber ganz klar ist, dass wir die Grenzen für Menschen, die in solcher Not und Lebensgefahr sind, offen halten müssen, dass wir diese elementaren Rechte auf Leben dieser Menschen schützen und achten müssen. Und darin sehen wir eine wichtige Aufgabe.
Und wenn nur jeder, der diesen Sommer einen großen Zeh ins Mittelmeer gesteckt hat, SOS Mediterranee etwas spendet, dann wären wir vielleicht auch schon einen Schritt weiter. Kapitän Klaus Vogel, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns dabei waren, bei unserer Sondersendung zum Thema Flüchtlinge. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Gerne. Unser Gast an diesem Sonntagmorgen ist Marak Nazarzoy. Er ist verheiratet, Vater von 3 Kindern, kommt aus Afghanistan, ist im Jahre 2012 vor der ganz großen Flüchtlingswelle des letzten Jahres aus seinem Land geflüchtet. Was waren denn die Gründe, nach Deutschland zu kommen?
Also das war Familien- und politische Gründe.
Sie waren in Afghanistan beim Fernsehen tätig, als Journalist?
Ja, genau.
Als freier Journalist?
Als freier Journalist, ja.
Wenn man ankommt in einem neuen Land, dann lässt man ja auch vieles hinter sich. Wie war das, anzukommen in Deutschland?
Am Anfang, das war sehr schwer. Weil wir haben in Afghanistan eine riesige, große Familie. Und das war sehr schwer. Also allgemein alles. Also Familie hier in Deutschland, verschiedene Kultur, Sprache. Wenn man kommt in ein anderes Land und alles ist neu. Man muss lernen und das dauert zu viel. Das war am Anfang war ein bisschen schwierig mit Stress, aber trotzdem... Wir haben geschafft das.
Können Sie noch sagen, also man muss sagen, Respekt für 4 Jahre in diesem Land. Ich weiß nicht, ob meine afghanischen Sprachkenntnisse so gut wären nach 4 Jahren. Und Sie sprechen ja nicht nur Deutsch mittlerweile, sondern auch Dari, Urdu, Russisch. Habe ich Pushtu. Noch eine? Pushtu auch genau. Noch? Habe ich sonst noch eine Sprache vergessen?
Nee, das reicht auch. Das reicht, ja.
Aber wenn Sie, Herr Nazarzoy, die Augen jetzt schließen und denken nochmal an Afghanistan, was fühlen Sie dann in Ihrem Herzen?
Also im Moment seit lange Jahre im Afghanistan Krieg und jeden Tag stirbt Menschen. Das ist das Schwierige. Und wenn man denkt über diese Situation und fragt, wann endet das alles? Meine Meinung ist, das ist nicht so bald. Das ist der schwierige Punkt.
Ein schwieriger politischer Konflikt, der natürlich menschliche Tragödien dann in sich hat. Ihre Familie musste das Land verlassen. Haben Sie denn das Gefühl, Sie sind in Deutschland schon ein Stückchen zu Hause?
Ja, schon.
Ja, was macht das Zuhause-Sein aus? Gibt es schon Freunde? Gibt es schon eine berufliche Tätigkeit?
Genau, wir haben viele Freunde hier, also Deutsche. Und das freut mich sehr und habe ich auch seit Anfang dieses Jahr habe ich eine sehr gute Arbeit als Dolmetscher und Betreuer im gemeinsamen Unterkunft im Bad Hamburg.
Also Sie sind eine Hilfe dann wiederum auch für das neue Land, Ihre Heimat für Deutschland, aber eben auch die Flüchtlinge, die genau wie Sie eben jetzt ankommen.
Ganz neue.
Was glauben Sie ist das Wichtigste, um anzukommen in einem neuen Land? Was kann man denen, die jetzt sich letztes Jahr auf diese Reise gemacht haben nach Deutschland, was können Sie mit Ihrer Erfahrung, Herr Nazarzoy, den Neuen schon mitgeben?
Also ich sage immer bei unseren Bewohnern, sie müssen unbedingt Sprache lernen. Und im Moment, alle Flüchtlinge haben viel Zeit. Also die haben keine Arbeitserlaubnis im Moment, weil ohne Erlaubnis hier zu bleiben in Deutschland kann man nicht arbeiten. Ich sage immer, bitte lerne Deutsch, 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 weil das ist der Schlüssel von allen Problemen hier.
Wozu ist es der Schlüssel? Ist es der Schlüssel zu denen, die schon länger in diesem Land sind? Ist es der Schlüssel, um anzukommen? Was würden Sie sagen? Also, wofür ist das der Schlüssel?
Also ich finde, das ist zum Bleiben hier. Also jede Person hat seine Probleme, zum Beispiel Familie. Und die brauchen zum Arzt gehen zum Beispiel oder zum Landratsamt oder etwas noch einkaufen. Die brauchen Sprache. Jeden Tag kann man nicht einen Dolmetscher mitbringen, zum Arzt gehen. Am Anfang okay. Zum Beispiel jetzt im Moment helfe ich mit Flüchtlingen, wenn jemand braucht Hilfe, zum Arzt gehen, dolmetschen oder ein Formular auszufüllen. Aber weiter so geht nicht. Weiter, jeder muss selbst das machen.
Ich merke schon, lieber Smarak Nazarzoy, Sie sind auch ein bisschen streng. Ja? Sie haben selber natürlich auch schwer gearbeitet, sind seit 4 Jahren in Deutschland. Nochmal Respekt für Ihre Deutschkenntnisse. Danke. Sie arbeiten jetzt selbst in einem Flüchtlingsheim als Übersetzer. Und wir reden gleich nochmal ein bisschen mehr über Ihren Alltag hier in diesem für Sie neuen Land. Danke, dass Sie unser Gast des Tages heute sind.
Danke sehr.
Wir haben heute an diesem wunderbar warmen, sonnigen Sonntag, der letzte, bevor dann morgen in Hessen die Schule wieder losgeht, eine Sondersendung zum Thema Flüchtlinge. Ein Jahr nach Bundeskanzlerin Merkels Satz, wir schaffen das. Und wir haben heute schon in dieser Sondersendung gesprochen mit Kapitän Klaus Vogel, der ja im Mittelmeer Flüchtlinge rettet mit seinem Boot SOS Mediterranee, sie von den kleinen Booten herunterholt und Flüchtlingen das Leben rettet. Und wir sprechen jetzt mit Smarag Nazarzoy. Er kam vor 4 Jahren mit seiner Familie aus Afghanistan und er ist einer von denen, die noch vor der großen Flüchtlingswelle aus seinem Land flüchten musste, vor Krieg, vor Bombenanschlägen, vor Terrorismus. Und Herr Nazarzoy arbeitet mittlerweile selbst mit Flüchtlingen, spricht super Deutsch. Er ist dort tätig als Dolmetscher und Helfer in einem Wohnheim in Bad Homburg. Und Herr Nazarzoy, erzählen Sie uns doch ein bisschen, wie sieht Ihre Arbeit da genau aus? Wie ist Ihr Tagesablauf?
Also wenn komme ich am Anfang, ich gucke in jedes Zimmer, was los ist und was gibt's da. Das ist also die Punkt von Sicherheit. Mhm. Und gucke ich, wie geht es mit Sauberkeit. Mhm. Ausordnung. Das ist am Anfang 2 Stunden. Danach haben wir Postverteilung. Also dann teile ich Post, wenn jemand etwas hat oder braucht Hilfe zum Dolmetschen oder etwas auszufüllen, ein Formular. Dann helfe ich. Und weiter geht also allgemeine Sache. Zum Arzt zum Beispiel, jemand braucht Hilfe zum Dolmetschen oder einen Termin auszumachen. So ist mein Tag.
Einiges also, zu tun, ja? Und wird die Hausordnung immer eingehalten oder müssen Sie da manchmal ganz streng sein?
Nee, manchmal, ich muss streng sein, ja. Das nicht jeder
Was
macht
mögen
das.
Sie überhaupt nicht, wenn Sie morgens um 8.30 Uhr reinkommen? Wenn Wann stellen sich Ihre Haare hoch und Sie sagen, oh, das geht gar nicht?
Müll ist da. Das nervt mich sehr.
Und jetzt mal unter uns, die Formulare der Ämter könnten auch ein bisschen leichter formuliert sein, oder?
Ja, genau.
Was brauchen denn Flüchtlinge, wenn sie ankommen? Was ist Ihre Erfahrung?
Wir haben viele junge Leute und leider sage ich ungefähr 30% bis 40%, die sind Analphabeten. Und die brauchen hier Leben ohne Krieg und parallel Schule oder Integrationskursen. Das brauchen sie am Anfang, sage ich.
Ist das Schwierigste an Ihrer Arbeit, dass Sie so ein bisschen manchmal zwischen beiden Seiten stehen? Auf der einen Seite zwischen der Regierung und auf der anderen Seite natürlich auch wissen, was ein Flüchtling an Ängsten in seinem Herzen trägt?
Ja, natürlich. Ich bin zwischen, also von einer Seite Landratsamt oder Bundesamt und von anderer Seite Flüchtlinge. Und ich bin zwischen. Und wenn etwas passiert oder etwas nicht so gut geht, dann sowieso, ich bin schuldig. Das ist normal.
Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber was kann denn das Land tun, Ihrer Meinung nach? Das Bundesland, das einzelne Bundesland oder eben auch die Bundesregierung, um Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Was wären Ihre Forderungen?
Also meine Meinung ist so, wenn jemand kommt als Flüchtling nach Deutschland oder nach Europa, braucht unbedingt Deutschkurs. Also Sprache lernen.
Und den gibt es ja, wenn Asyl bestätigt ist. Wenn jemand aber davor ist es eine lange, lange Zeit.
Ja,
würden
davor.
Sie sagen, schneller muss der kommen, der Sprache?
Das muss schneller kommen, weil diese Zeit, dann das ist nur Zeit verschwunden. Zum Beispiel, wenn man bleibt hier und wartet bis zum 2 oder 3 Jahre, wie ich. Ich habe gewartet 2,5 Jahre bis zum Antwort kommt von BAMF. Diese 2,5 Jahre, ich habe einfach zu Hause ohne Arbeit geht nicht. Das ist so lang und langweilig. Und ich glaube, man muss sofort Deutschkurs. Und auch besser, wenn in dieser Zeit Praktikum. Da kann man auch
also,
schnell Deutsch lernen und integrieren.
Dass die Zeit nicht so lang ist, bis es endlich losgeht. Nun waren Sie ja, Herr Nazarzoy, ein Vorbild für Ihren Sohn. Denn Sie haben ein Jahr lang gesagt, okay, ist mir egal, ob ich etwas dafür bezahlt bekomme. Ich arbeite eben auch umsonst. Kinder sind Zukunft. Vielleicht war die eigene Sicherheit, aber auch die Zukunft ein Grund für Sie, Afghanistan zu verlassen?
Ja, das war mein Grund. Und wir haben jetzt in Deutschland nur nicht ich, sondern alle Flüchtlinge haben eine sehr gute Möglichkeit in Deutschland studieren und leben. Ich sage immer bei unseren Bewohnern, sie müssen diese Zeit also benutzen, richtig benutzen. Nicht einfach zu Hause schlafen, sondern etwas machen.
Also Sie haben den Eindruck, die Angebote dafür sind da.
Genau.
Jetzt tragen Sie und viele andere Flüchtlinge ja eine Erfahrung in sich, die wir in Deutschland groß geworden sind, gar nicht mehr kennen. Weil seit mehreren Jahrzehnten gibt es bei uns Frieden. Wie ist das, wenn man Krieg erlebt hat und dann ankommt in einem friedlichen Land?
Also das ist ganz anderes und sehr schwer, weil zum Beispiel mein kleiner Sohn, damals war 4 Jahre. Und bis jetzt fragt Papa noch hier, gibt es noch Terroristen oder Bombe oder Bombenanschlag? Gibt es hier in Deutschland auch? Man versteht, ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für Kinder und das braucht ein bisschen Zeit.
Aber es ist trotzdem natürlich gespeichert eben auch,
genau,
diese
genau,
traurige
das
Erfahrung.
Alles im Kopf.
Kopf und vielleicht auch in den
in
Träumen.
Herz, genau.
Eine Frage zum Schluss. Angela Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Und da gab es natürlich große Diskussionen in unserem Land. Sind Sie auch so optimistisch und sagen, ja, wir schaffen das?
Also das ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich bin sicher, durch eine gemeinsame Arbeit, wir schaffen das. Ich bin sicher.
Lieber Smarag Nazarzoy, Sie sind auf jeden Fall jemand, der nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten hilft, dass sich Flüchtlinge und Menschen, die hier schon länger in diesem Land leben, näher kommen. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Arbeit, für all Ihre Kraft, Ihre Energie. Lieben Gruß an Ihre Familie, die vielleicht jetzt am Radio Ihnen zuhören werden und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Danke sehr. Also ich wollte das am Anfang sagen, aber egal, das sage ich am Ende. Ich will sagen, herzlichen Dank, deutsche Regierung und Bewohner und alle Amten. Wer hilft Flüchtlinge? Das ist eine wunderbare Arbeit. Vielen Dank.
Wir alle erinnern uns noch an die Bilder im Spätsommer des vergangenen Jahres, die sich abgespielt haben auf unseren deutschen Bahnhöfen. Müde, traumatisierte, erschöpfte Flüchtlinge sind aus völlig überfüllten Zügen gestiegen und von erstaunlich fröhlichen Deutschen überschwänglich mit Geschenketüten, Blumen, sogar Laola-Wellen empfangen worden. Ich bin jetzt im Gespräch mit Stefan Grünewald. Sie sind Diplompsychologe, Buchautor und Geschäftsführer des renommierten Meinungsforschungsinstitutes Rheingold. Und haben eben immer die Stimmung in unserem Land im Blick. Herr Grünewald, was haben Sie denn gefühlt, wenn Sie sich nochmal diese Bilder der Bahnhöfe, diese Szenen in den Kopf rufen?
Also das war für mich auch was sehr Ergreifendes. Also das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, auch wenn man jetzt gerade die Bilder aus Italien sieht, dass im Zuge einer Katastrophe, eines Terroranschlags die Mitmenschlichkeit erwacht und die Leute wirklich bereit sind, zurücken und persönliche Opfer zu bringen. Das hat was Ergreifendes und das ging damals, glaube ich, als ein Ruck durch die Republik und alle hatten das Gefühl, ja, es ist auch schön, mal ein freundliches Gesicht zu zeigen.
Also es gibt die einen, die auf der Couch gesessen haben und haben sich die Bilder angeschaut, mit der Distanz der Mattscheibe, sage ich jetzt mal. Und es gibt die anderen, die diese deutsche Willkommenskultur dann tatsächlich auch gelebt haben. Was glauben Sie denn? Sie sind ja als Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes Rheingold und auch eben als Autor immer wieder beschäftigt mit der deutschen Befindlichkeit. Worin liegen denn die Wurzeln für die deutsche Willkommenskultur?
Ja, ich glaube, es gab immer schon in Deutschland innere Zerrissenheit. Also auch damals, als diese Bilder im Fernsehen waren, gab es viele Leute, die es mit der Angst zu tun bekommen haben, die das Gefühl haben, das geht nicht, dass die jetzt einfach hier so aufgenommen werden. Also auch schon vor dem Sommer hatte ich immer wieder Stimmen gehört aus der Bevölkerung, wenn wir die Menschen sinnbildlich auf die Couch gelegt haben. Ja, das ist doch das vollkommen falsche Signal, wenn jetzt Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden. Man sollte doch lieber quasi ertrinken lassen, damit keiner auf die Idee kommt, uns zu okkupieren. Das heißt, wir sind in einer inneren Zerrissenheit. Natürlich gibt es in Deutschland starke Wurzeln für die Willkommen. Migrationskultur, weil wir gerade im Rheinland ein Land waren, was über die letzten 2000 Jahre immer vom Zufluss der Menschen gelebt hat und in eine bewegte Auseinandersetzung geraten sind. Angefangen von den Römern, die hier waren, über die Schweden, über die Franzosen. Und das hat uns auch immer zu einem schöpferischen Land gemacht, weil wir immer herausgefordert waren, uns mit anderen Einflüssen auseinanderzusetzen. Das heißt, das German Engineering, die Erfindungskraft, ist Ausdruck einer Haltung, die sich nicht vor der Welt verschließt, sondern die immer die Auseinandersetzung mit der Welt sucht.
Also das Neue ist eben auch inspirierend. Es verändert eine Gesellschaft, es verändert Strukturen. Glauben Sie denn, dass das diesem Land auch eine Zeit lang gut getan hat, so gesehen zu werden? Es gab ja sehr viel Anerkennung auch aus dem Ausland. Es gab natürlich auch die kritischen Stimmen, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl im Herbst letzten Jahres, dieses Schulterklopfen, Mensch, die zeigen die menschliche Seite, hat dem ganzen Land auch gut getan?
Das Schulterklopfen hat, glaube ich, alle erfreut. Das hängt natürlich zum Teil mit unserer Geschichte zusammen. Wir waren lange Zeit immer so in der Position, der Zerstörer zu sein, der Weltkriege verursacht. Wir sind jetzt aus dieser Zerstörerposition in die Retterposition geraten. Die ist viel sympathischer, die macht uns selber Spaß und wir freuen uns natürlich, wenn wir nicht argwöhnisch im Ausland oder vom Ausland beäugt werden, sondern da das Schulterklopfen ernten. Interessanterweise war so die erste Vorstufe schon die WM im eigenen Lande, wo wir gezeigt haben, dass wir nicht nur die dumpfen Bürokraten sind, die wunderbar so eine WM organisieren können, sondern diese Freundlichkeit, diese Gastlichkeit, diese Bereitschaft, auch mal Leidenschaft zu zeigen, auch die hat in der Welt viel Anklang gefunden und auch das hat dazu geführt, dass wir uns selber anders sahen.
Nun sind Sie als Mitbegründer und als Geschäftsführer des Rheingold-Institutes ja jemand, der immer wieder genau schaut und in vielen, vielen Interviews aktuelle Fragen der Gesellschaft eben stellt. Es gab die Silvesternacht in Köln. Sie sind nun selber ansässig im Rheinland. Das gilt ja so ein bisschen als Meilenstein, in dem sich die Stimmung in unserem Land geändert hat. Kann eine Nacht eine Haltung eines ganzen Landes tatsächlich verändern? Sind wir so wankelmütig?
Ja, wir sind ja nicht nur wankelmütig, wir waren ja schon in der inneren Zerrissenheit. Und vor der Silvesternacht war das Land schon aufgespalten in die Willkommensdogmatiker und in die Untergangsapologeten. Dieses Kräftespiel hat sich natürlich durch die Silvesternacht gravierend geändert, weil auf einmal die ganzen Befürchtungen und Sorgen, die in der Bevölkerung da waren, drastisch und deutlich wurden. Das heißt, man konnte ja vorher sagen, all die Menschen, die ins Land kommen, das sind arme Opfer, denen wir unter die Arme greifen müssen. Das ist zum Großteil ja immer noch so. Aber auf einmal wandelte sich das Bild. Aus den Opfern wurden Täter, die unsere heiligen Plätze okkupieren, unsere Frauen begrapschen, uns beklauen. Und da hatten natürlich viele die Sorge, mit den Flüchtlingen droht der Untergang des Abendlandes.
Na, Herr Grünwald, da müssen wir doch gleich mal gucken, wie denn die Stimmung im Moment in unserem Land ist. Das machen wir beide gemeinsam. Sie sind Psychologe, Autor, Meinungsforscher und Gast in unserer Sondersendung heute zum Thema Ein Jahr danach. Wir schaffen das. Schaffen wir das? Gleich mehr mit Ihnen. Wir haben heute unsere Sondersendung. Ich bin im Gespräch mit Stefan Grünewald. Schaffen wir das oder wie schaffen wir das, ist das Thema heute bei uns. Wir haben 80 Millionen Einwohner in unserem Land. Jetzt sind noch einige mehr dazugekommen. Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak, aus Mali, Libyen, Nigeria. Und manchmal läuft es nicht ganz so geschmeidig zwischen denen, die hier schon etwas länger leben und den Neuankömmlingen. Stefan Grünewald, Sie sind Diplompsychologe, Autor, Meinungsforscher beim Rheingold-Institut. Bei allen Schwierigkeiten, die man eben auch so hat miteinander, bis man sich richtig kennengelernt hat, gibt es das eigentlich schon, das große Wir?
Das große Wir gibt es noch nicht. Und ich glaube, das Wir hängt vor allen Dingen davon ab, inwieweit wir, aber natürlich auch die, die zu uns kommen, bereit sind, sich auf das andere einzulassen. Das heißt, die Erfahrung, die ich mache, all diejenigen, die schon mal konkret Kontakt zu Flüchtlingen hatten, die in eine Auseinandersetzung geraten sind, die sind eher zum Wir fähig, weil die Vorurteile, die Ängste dadurch relativiert werden. Umgekehrt setzt das aber auch voraus, dass die Flüchtlinge nicht in ihren kulturellen Grenzen verharren, dass sie bereit sind, im Grunde genommen auch sich zum Beispiel von Frauen unterrichten zu lassen. Das heißt, ein Wir kann nur entstehen, wenn ein Entgegenkommen von beiden Seiten da ist. Für, ich glaube, die deutsche Seele ist es wichtig, einerseits sich selber nochmal klar zu machen, wer sind wir, was sind unsere Werte. Von daher ist die Einwanderung jetzt auch eine Chance, sowas wie eine nationale Selbstvergewisserung zu starten. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren bei unserem Wohlstand, bei unserer Zufriedenheit, haben viele gar nicht mehr die Bedeutung im Kopf, was es heißt, in Freiheit zu leben, seine Meinung sagen zu können.
Also die Flüchtlinge haben das ja eben erlebt, Unfreiheit und Gewalt.
Genau, wir brauchen beides. Wir brauchen letztendlich so eine Rückbesinnung auf das, was uns ausmacht und stark macht. Und ich glaube, erst von dieser eigenen starken Position sind wir überhaupt erst in der Lage, die Arme zu öffnen und andere aufzunehmen. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt im Schnellkurs beides leisten.
Also beide Seiten müssen lernen. Die, die neu ankommen, wenn ich da nochmal nachhaken darf, und die, die schon länger hier sind. Denn es gibt ja die Bürger, die diesen traumatisierten Menschen in Not helfen, die mit anpacken, die sagen, wir schaffen das eben tatsächlich. Und dann gibt es eben die anderen, die vor Flüchtlingsheimen stehen, rassistische Parolen unter dem Deckmantel des vielleicht auch besorgten Bürgers dann tatsächlich rufen. Ich meine, wir sind doch auch ein Land, in dem Generationen unserer Eltern und Großeltern die Wiedervereinigung gestemmt hat, die noch Älteren den Zweiten Weltkrieg gemeistert haben und auch eben dieses Land wieder aufgebaut haben. Warum sind eben auch Stimmen da, die so verzagt sind?
Ja, diese Verzagtheit hängt auch damit zusammen, dass, glaube ich, die Bevölkerung spürt, dass wir nicht nur durch die Flüchtlinge in einer Wende sind, sondern wir erleben im Moment so einen Zeitenumbruch. All das, was uns mal Sicherheit gegeben hat, schwindet. Wir erleben überall Krisen. Die Welt ist in Aufruhr. Und das erzeugt erstmal Angst und das befördert auch Tendenzen im Grunde genommen. Wir schotten uns jetzt ab, all das Fremde, das ist gefährlich, das lassen wir draußen.
Spielt es eine Rolle, dass viele der Flüchtlinge muslimischen Glaubens sind? Wäre es anders, es wären Christen oder Juden?
Ja, sag mal, durch den muslimischen Glauben steigt natürlich das Befremden. Aber in unseren Studien haben wir auch festgestellt, wir sind eine Gesellschaft, die in den letzten Jahren natürlich fast paradiesische Zustände erlebt hat. Also wir hatten wenig Arbeitslosigkeit, wir hatten ein stabiles Wirtschaftswachstum, wir waren verschont von Krisen. Von daher merken wir an den Flüchtlingen jetzt auch fast sowas wie einen Kulturschock. Ich spitze es mal zu. Wir sind so eine sehr selbstzufriedene, saturierte Gesellschaft in einer Vollkasko-Mentalität. Und auf einmal kommen Leute in unser Land, die todesmutig sind, die risikobereit sind, ne, die bereit sind, alles hinter sich zu lassen. Und an der Stelle haben viele Menschen fast so die Sorge, dass diese Stärke, die die Flüchtlinge gezeigt haben, zu einer Überlegenheit führen.
Mhm. Aber genau diese Stärke könnte man ja vielleicht für die Zukunft eben auch nutzen und dann gemeinsam dieses Land weiterhin voranbringen.
Man kann sie nutzen, wenn man nicht gleich den Umkehrschluss macht. Die Tatsache ist, dass diese Leute so wagemutig sind, heißt nicht, dass wir schwach sind. Viele haben aber Angst, dass wir schwach sind. Anders ist nicht zu erklären, dass ein 80-Millionen-Volk mit einer überragenden Leistungsbilanz auf einmal das Gefühl hat, von 1 Million Flüchtlingen in die Knie gezwungen zu werden.
Psychologe, Gesellschaftsforscher, Mitbegründer des Rheingold-Institutes, Stefan Grünewald, herzlichen Dank und Gruß nach Köln an diesem Sonntag.
Danke, Frau Schäfer.
Und das Schöne an einer Live-Sendung ist ja immer, dass man sich am Sonntagmorgen Gäste einladen kann. Das habe ich hiermit getan und freue mich. Aus Dietzenbach, gerade eingetroffen, hier im Studio, Jamal Kaiser. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Sie sind Buchautor und haben uns ein ganz spannendes Buch mitgebracht, was zu unserer heutigen Sondersendung natürlich auch ganz gut passt. Der fremde Erfolgsfaktor, warum wir in Deutschland die Einwanderer dringend benötigen. Und wir haben ja auf ganz unterschiedliche Themen heute an diesem Sonntag schon mal geblickt. Und jetzt schauen wir ein bisschen auf den Wirtschaftsfaktor, auf das, was den Motor dieses Landes vielleicht auch ausmacht. Warum brauchen wir neue Menschen, die in unser Land kommen, Herr Kaiser?
Erstens, also wenn man die Zahlen nur nimmt, wir haben zurzeit in Deutschland ca. 11 Millionen Kinder, 25 Millionen Menschen, die heute Rentner sind. Und der demografische Wandel lässt uns eigentlich keine andere Möglichkeit, dass wir zurzeit, ja, auch wenn es ja jetzt wegen der Zweiten Weltkriegsgleiche so passiert ist, was auch die Gründe sind, erstmal neues Blut im Land reinholen. Aber was uns da definitiv noch fehlt, ist eine Gesetzgebung, die uns die Leute, die wir eigentlich hier brauchen, die das Land braucht, um weiterzumachen, um die Informationstechnologie weiterzuführen, dass sie gut hier reinkommen können. Ja?
Also wir halten fest, eine überalterte Bevölkerung. Wir haben super ausgebildete Fachkräfte, die natürlich auch neugierig sind auf den internationalen Markt, vielleicht unser Land verlassen. Wir haben einen Rückgang in der Geburtenrate. Wenn man jetzt nochmal, Sie sind selber ein Mann der Wirtschaft, auf unsere Wirtschaft guckt, sind denn genug Jobs da für alle, die kommen?
Ja,
ist definitiv. Der Markt bereit?
Ja, der Markt ist bereit. Noch ist er bereit. Wenn wir zu spät noch weiter viel Zeit verschwenden, dann wird der Markt nicht da sein. Was ich auch in das Buch geschrieben habe, ist, dass wenn Menschen in das Land reinkommen, dann bringen die auch Unternehmer. Ja, und diese Unternehmer bringen den Markt nochmal weiter. Wenn wir auch die letzten 20 Jahre die Entwicklung sehen in den USA, in Europa, wenn wir jetzt sagen würden, viele Menschen, die in den USA gegangen sind, die heute Google oder Facebook oder alle diese internationalen Unternehmen gegründet haben, haben tausende Jobs auf die Welt gebracht. Mhm. Ja. ITH, das Ganze, die Inder, die nachher in Silicon Valley heute sitzen, diese Jobs waren nie da.
Ich merke, das fehlt Ihnen so ein bisschen, dieser unternehmerische Geist, dieses etwas Unkomplizierte, wahrscheinlich auch von wir haben ja alles politisch extrem überreguliert. Wer mal versucht hat, ein Unternehmen zu gründen, der weiß, wie schwierig das ist. Also Sie sagen, das fehlt auch so ein bisschen, diese Lust, Firmen zu gründen, neugierig zu sein, das würden Neuankömmlinge mitbringen?
Ja, wissen Sie, wenn wir nur die 1 Million Menschen, die sie letztes Jahr reingekommen sind, unkontrolliert, ja, man darf in ein Land, normalerweise die deutsche Gesetzgebung erlaubt das gar nicht unkontrolliert, das gehen wir gegen den deutschen Grundgesetz, ja, weil der Staat muss, aller Gestalt gewahrt muss, die Menschen, die das Land, die leben, denen schützen, ja, und wie kann das Land schützen, wenn er unkontrolliert Menschen drin lässt, ja, nur ich weiß, warum die Frau Merkel es erlaubt hat, weil sie sagt, hört mal zu, Kinder, ihr habt 15 Millionen Menschen, die euch jetzt fehlen, es sind 1 Million da, lasst sie einfach jetzt da, ja, aber das ist nicht der Weg vor, jetzt müssen wir jetzt sehr vorsichtig mit diesen Menschen umgehen, weil wir wissen nicht, wer noch kriminell ist oder vielleicht sind es nur 1%, die schlimm sind oder vielleicht nicht mal das. Ja. Nur jetzt müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir differenzieren, dass wir diese 1 Million Menschen auch hier in Zukunft bieten und auch gleichzeitig die Menschen, die hier ihre fanatische Einstellungen haben oder kriminell sind, dass wir auch die schnell wegbekommen.
Okay, lass uns doch mal auf die schauen, lieber Herr Kaiser, die eben nicht kriminell sind, die einfach das suchen, was wir auch alle suchen, ein friedliches Leben, die eine gute Zukunft wollen für ihre Kinder und die selber was aufbauen wollen. Was ist der Schlüssel? Also wenn wir sagen, Qualifikation und Arbeit ist der Schlüssel, um erfolgreich in einem Land anzukommen. Wie geht erfolgreiche Integrationspolitik? Welche Rahmenbedingungen müssen stimmen? Schauen wir auf die Schule, wenn die Kinder ankommen und gehen in die Schule.
Integration, Immigration muss von beiden Seiten gewollt sein. Ja, das ist ja definitiv klar. Nur die möchten ja, die sind in dieses Land reingekommen. Wir müssen noch ein bisschen uns bewegen Richtung einer Willkommenskultur. Ja, unser Bundeskanzler kann auch in eine Moschee reingehen, ja, und sagen einen Tag, ja, kann auch zu den Tempels von Hinduismus gehen, er kann auch zu den Juden mal hingehen, ja, und kann auch zu verschiedenen Kulturen, Veranstaltungen reingehen und unsere Menschen, es muss ein Integrationsministerium sein, wir brauchen einen Integrationsminister, der seine Aufgabe ist, die Aufgabe, die vielleicht zurzeit der kanadische Präsident, Premierminister sehr gut macht, ja, er geht überall hin, er sagt willkommen, er sagt
ein bisschen offener sein, nicht nur die Kanzlerin, das kann ja jeder von uns auch selber leisten im Rahmen der Nachbarschaft, einfach ein bisschen neugieriger sein. Aber gucken wir nochmal drauf, dass wir sagen, okay, was brauchen wir vor Ort? Brauchen wir mehr direkte Deutschkurse in den Flüchtlingsheimen? Müssen wir es für Neuankömmlinge die Schulpolitik vielleicht einfacher gestalten? Da haben Sie ja einige ganz anregende Punkte auch in Ihrem Buch geschrieben.
Also ich hatte ja geschrieben gehabt, dass man mittelfristig oder zumindest für diese Menschen insbesondere ein globales Bildungssystem nehmen soll. Ja, für die das Hauptrealen Gymnasium zu verstehen, das ist so wie ein Kastensystem, wo die nie wieder rauskommen. Das funktioniert bei den Menschen nicht. Ja. Mhm. Normalerweise auf der ganzen Welt oder so, bis 16 sind alle Kinder in einer Klasse. Die sind alle zusammen und es gibt ja einige, die spielen ein bisschen mehr Fußball, dafür sind die später aber gut. Ja. Und wir haben in der Zeit gesehen, dass viele Kinder, die vielleicht so fünfte nicht die Besten waren, aber später einen Harvard-Abschluss gemacht haben. Mhm. Das ist so auf der Welt. Ja, das ist so sehr erfolgreich waren auf der Welt und haben Unternehmen gegründet und man sagt, Wahnsinn. Ja. Richard Branson, ja, hat die Zehnte nicht beenden können. Aber so, es gibt sehr viele Namen. Ja. Das heißt, es gibt nur nicht das eine Thema, es gibt verschiedene Wege, wie man sich bilden kann. Nur man muss den Kindern die Voraussetzungen geben. Und klar, Deutschkurse müssen jetzt extrem da sein. Man muss auf die Leute aufpassen, liebevoll annehmen. Und das Traum, was sie haben, müssen. Ich hatte sogar mein Buch geschrieben, wir brauchen für jede Schule einen Motivationstrainer. Ja? Mhm. Ich hatte ein Beispiel genannt, wenn London ein Kind, meistens, weil ich auch in London gelebt habe, ein Kind sagen würde, so ein Lehrer, wissen Sie, ich möchte eines Tages Arzt werden, ja, ein Doktor werden, da wird er sehr bescheuert, der Lehrer sagen, das ist aber ein guter Traum, wir schauen, wie du da hinkommst, ja. Ich stelle mir mal vor, ein Hauptschüler würde seinem Lehrer sagen, ich müsste Arzt werden, aber sagen, mach du mal deine Hauptschule erstmal zu Ende, ja.
Das wäre die deutsche Variante.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Also, damit die Kinder eben mit Migrationshintergrund, die neu in diesem Land ankommen und für die Eltern ist das Schulsystem fremd, eben keine Zaungäste bleiben, das beschreiben Sie sehr symbolisch, müsste man einiges vereinfachen oder etwas besser erklären, Motivationstrainer. Was muss denn noch passieren? Welche Steine, vielleicht ganz kurz zum Schluss, drei Punkte, die Ihnen wichtig sind, müsste die Politik aus dem Weg räumen?
Das erste ist das Willkommenskultur. Mhm. Ja, es muss von oben kommen, es muss bis da unten durchgehen. Bildungssystem muss vereinfacht werden. Insbesondere Leute, die qualifiziert in das Land kommen, müssen spezielle Kurse bekommen, dass sie nicht 3 Jahre studieren müssen nochmal, dass sie diese Kurse anerkannt bekommen, einen kleinen Crashkurs machen und in Bildung reinkommen.
Herr Kaiser, schaffen wir das? Das war der Satz der Bundeskanzlerin. Wie sehen Sie das?
Wenn die Bundeskanzlerin auch das, wenn es falsch war, dass die Menschen hierher kommen, wir werden es schaffen.
Sagt Jamal Kaiser. Und man muss es wirklich sagen, wenn man ihr Buch liest, was ja auch sehr erfolgreich läuft, der fremde Erfolgsfaktor, warum wir in Deutschland die Einwanderer dringend benötigen, erfährt man auch etwas über ihr Leben und ihre Geschichte. Sie sind selbst mit 8 Jahren aus Pakistan nach Deutschland gekommen, hatten erst den Realschulabschluss, dann aber später auch Abschlüsse in Oxford und Harvard. Sie sind auch immer weitergegangen, sind da ein Getriebener und haben wirklich angefangen mit einer ganz fantastischen Karriere von ganz unten nach ganz oben, sehr, sehr erfolgreich. Das ist sehr beeindruckend. Das Buch ist sehr empfohlen. Mittlerweile arbeiten Sie für UN Affairs als Kommissär der Diplomatic Council. Jamal Kaiser, danke, dass Sie heute Morgen auch unser Gast des Tages waren, danke. Hier bei hr3. So, bei uns drängt sich das heute hier alles ganz dicht an dicht bei unserer Sondersendung zum Thema Flüchtlinge. Und wir ziehen ja heute Bilanz, 1 Jahr nach der Aussage der Bundeskanzlerin, wir schaffen das. Kerstin Platsch ist Journalistin, arbeitet bei hr3 und ist seit kurzem auch Autorin eines Buches über Flüchtlinge. Kerstin, wie kam es denn eigentlich dazu?
Der Auslöser war eigentlich eine Nacht am Frankfurter Hauptbahnhof im letzten September. Ich habe tagsüber in der Redaktion von hr3 bei uns gesessen und auf Facebook gesehen, dass abends 800 Flüchtlinge am Bahnhof ankommen und irgendwie hatte ich total den Impuls, dahin zu müssen. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen vom Bahnhof in Wien, wo ganz viele Leute ankamen und ich fand es einfach so großartig, dass die Leute da so liebevoll begrüßt wurden.
Die ganze Geschichte ging ja noch weiter. Du bist ja nicht nur an den Bahnhof gefahren und hast geguckt, sondern hast dich richtig emotional einbinden lassen.
Ja, ich habe da gestanden und habe auf die Leute gewartet und in dem Moment, wenn man die das erste Mal gesehen hat, hat man wirklich gesehen, was die durchgemacht haben. Die waren mit ihren Kindern unterwegs, ja, die Mamas, die hatten alle total dick verquollene Augen vom Weinen, die Papas waren total abgemagert und da war so ein kleines Mädchen, die ist dann irgendwann um 3 Uhr morgens tatsächlich auf meinem Schoß eingeschlafen. Die war so erschöpft und der Vater hat mir dann mit Händen und Füßen erzählt, dass sie die Mama in der Türkei zurücklassen mussten, weil die nicht mehr in der Lage war, weiterzureisen und dass er den ganzen Weg mit der kleinen Tochter alleine hinter sich gebracht hat.
Jetzt sind wir Journalisten ja Menschen, die gerne genau hingucken, die es gerne genau wissen wollen. Dich hat das Thema nicht losgelassen. Flüchtlinge, die Änderungen, die das mit unserem Land gemacht hat. Es gab die Aktion People Like Me, in der du eine der führenden Frauen in diesem Aktionsbüro in unserem Sender warst. Und jetzt, 1 Jahr danach, gibt es ein Buch über deine Erfahrung. 3 Syrer an meinem Esstisch heißt es. Wann hast du denn noch Zeit gehabt zu schreiben? Wie kam es dazu?
Das war irgendwie so, dass ich nach dieser Bahnhofsgeschichte, wie du gesagt hast, bei People Like Me mitgemacht habe in dem Aktionsbüro. Es war eine Plattform, wo wir versucht haben, einfach die Unterkünfte zu verknüpfen mit den Leuten, die helfen wollen, damit es ein bisschen organisierter zugeht. Und dann habe ich auch angefangen, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu arbeiten. Und da habe ich dann einfach drei junge Syrer kennengelernt. Amar, Yassin und Issam. Und die haben sich natürlich gelangweilt den ganzen Tag in der Halle.
Ich glaube, das können wir uns alle nicht vorstellen, ja, wie lang so ein Tag in einer Halle mit 600 bis 1000 Menschen unter Neonbeleuchtung sein kann.
Ja, genau, wie lang und wie auf der anderen Seite auch zermürbend. Und dann sind wir einfach immer mal was machen gegangen. Also wir sind zum Beispiel zur EZB gefahren und haben zusammen Basketball gespielt.
Mhm. Und ihr habt zusammen gekocht. Das hast du als Ritual eingerichtet.
Genau. Diese Freundschaft wurde immer enger. Und dann haben wir irgendwann angefangen, jeden Samstag bei uns zu kochen. Und zwar deren Gerichte, syrische Gerichte, damit sie auch so ein bisschen so dieses Gefühl von Heimat haben.
Schöne Idee.
Ja, und dann haben die einfach immer mehr erzählt. Die haben erzählt, wie war ihr Leben vorher? Wie war ihre Flucht? Wie fühlen sie sich jetzt? Und dann habe ich gedacht, Mann, irgendwie müsste da eigentlich ein Buch draus werden.
Was sind die Themen des Buches?
Ja, am Anfang ging es tatsächlich nur um die Jungs. Was habt ihr erlebt? Was habt ihr gemacht? Und so weiter und so fort. Und dann dachte ich irgendwann, ach Mensch, wird ja ein kurzes Buch. Aber dann kam die Zeit, wo diese Briefe von den Behörden kamen. Das hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Die Briefe, die man nicht verstehen kann. Und dann habe ich wirklich irgendwann jeden Tag drei WhatsApp bekommen mit abfotografierten Briefen von Behörden. Und dann diese Absurditäten, die wir da erlebt haben, die habe ich dann in dem Buch natürlich auch nochmal aufgeschrieben.
Du bist Journalistin, du arbeitest bei uns hier bei HR3, du bist eine alleinerziehende Mom. Wann machst du das alles noch? Gab es Momente, an denen du auch an deine Grenzen gestoßen bist?
Ja, es gab zum Beispiel mal eine Situation, da kam der eine Flüchtling und meinte, ja, sein Mitbewohner im Hotel hat jetzt Krätze. Mhm. Und ich meine, es ist zum einen musst du den dann überall hinfahren, zum anderen habe ich wirklich meine Wohnung drei Tage am Stück geputzt. Das kostet dann wirklich
Zeit. Und das hast du schon lange nicht mehr gemacht.
Richtig.
Ja. Ich finde, es wurde auch mal Zeit, wieder deine Wohnung zu putzen. Sag mal, wo stehen die Jungs heute nach einem Jahr?
Also keiner von denen, die ja jetzt schon seit einem Jahr da sind, hat eine Wohnung. Das finde ich echt traurig eigentlich. Ist aber eine total schwierige Sache, weil ich würde jetzt denken, ja, die Miete wird ja vom Jobcenter bezahlt, ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber ich habe mit vielen Vermietern telefoniert. Das Problem ist, dass die Flüchtlinge dann, glaube ich, einmal im Monat ein Formular ausfüllen müssen, in dem steht, dass sich bisher nichts verändert hat und nur dann zahlt das Jobcenter. Mhm. Und da haben die Vermieter einfach keine Lust drauf, weil wenn die vergessen, dieses Formular auszufüllen, dann bekommt der Vermieter kein Geld.
Also keine Wohnung. Wie sieht's aus mit Job? Wie sieht's aus mit Sprachkurs?
Also der Issam, der ist hier in Hessen bei den Joblingen untergekommen. Die kümmern sich ja eigentlich um deutsche Jugendliche, die es nicht so richtig in diese Jobsituation reinschaffen.
Mhm. Vermitteln Praktika.
Genau, sowas. Und das machen die jetzt mit Flüchtlingen. Und da ist der seit 8 Wochen und seitdem spricht er wirklich richtig gut Deutsch. Seitdem hat er große Fortschritte gemacht. Es geht ihm viel besser. Aber er ist der Einzige. Die anderen, die warten die meiste Zeit ihres bisherigen Lebens in Deutschland darauf, Deutschkurse machen zu dürfen.
Was ist in dieser Wartezeit? Ist das eigentlich eine schwierige Situation? Es sind junge Männer, die nichts zu tun haben. Ist es auch deine Meinung, dass die Regierung da schneller reagieren müsste? Mit Sprachkursen, mit Angeboten für Jobs?
Auf jeden Fall, weil das Problem ist ja nicht nur, dass sie warten. Das Problem ist ja auch, dass sie in dieser Wartezeit, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ganz viel Kopfkino haben. Und der Amar zum Beispiel, der hat seine Frau und seine kleine Tochter noch in Syrien sitzen. Und das ist einfach eine total gefährliche Situation. Der kann hier nicht ankommen, der hat gar keine Möglichkeit, weiterzukommen, weil der einfach da noch so hängt und weil es dem so schlecht geht. Und immer wenn er beschäftigt ist, dann ist es okay.
Genau vor einem Jahr hat Dr. Angela Merkel gesagt, wir schaffen das. Glaubst du das?
Ja, ich glaube zumindest, dass wir es schaffen können. Zum einen muss man ja sagen, dass es diese Menschenbewegung unter den Völkern schon immer gegeben hat und dass es eigentlich immer auch positiv für die Menschen ist, wo die Menschen hinkommen. Die können ja wirklich ein Geschenk für uns sein. Ja? Also die Gastfreundschaft, die Wärme, der Zusammenhalt, das Singen, spontane Tanzen, diese Grundfröhlichkeit, die uns Deutschen ja immer mehr verloren geht. Davon profitieren wir ja auch.
Ich danke dir ganz herzlich für deinen Einblick. Das ist nur ein ganz kurzer gewesen an diesem Sonntagmorgen. Wer mehr wissen will, sollte unbedingt dein Buch bestellen. 3 Syrer an meinem Esstisch. Eine Reporterin kämpft für die Integration von Flüchtlingen. Es ist lieferbar jetzt gleich Anfang September. Also bestellen, reinlesen, mehr wissen über Kerstin Platsch und ihre Erfahrung. Dankeschön.
Danke dir.